Was immer wieder durchkommt in den Texten, ist das Problem der Gewalt, der strukturellen Gewaltsamkeit des Lebens, dass immer irgendetwas dabei sterben muss, draufgehen muss, konsumiert wird, damit ein anderes Lebewesen weiterleben kann.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört es, meine Stimme ist leicht angeschlagen, aber vielleicht ist diese Dramatik in der Stimme auch angemessen, denn das wird jetzt erstmal unsere letzte Folge zum antiken Indien sein. Wir haben ja in den letzten Wochen über die Veden, die Upanishaden, das Mahabharata, die Bhagavad Gita, über Yoga, Buddha und einiges mehr noch gesprochen. Und es gab am Anfang dieses Schwerpunktes ja nicht, wie zum Beispiel bei anderen Regionen, über die wir gesprochen haben, bei anderen Zeiten, so eine Überblicksfolge. Also eine, in der wir erstmal schauen, das antike Indien, was ist das überhaupt? Über welchen geografischen Raum, über welche Zeiträume sprechen wir da eigentlich? Und ich dachte, es wäre ganz gut, das jetzt nochmal anzuschließen, nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, wo wir uns eigentlich da so befunden haben in den letzten Wochen. Und ich freue mich sehr, das jetzt noch einmal mit Angelika Malina machen zu können. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich ein drittes Mal nochmal die Zeit nehmen für diesen Podcast. Wir haben ja schon über das Mahabharata, über die Bhagavad Gita gesprochen. Sie sind Professorin für Indologie an der Universität Zürich. Frau Malina, wie ist das denn? Das würde mich mal interessieren, wenn Studierende zu Ihnen an die Uni kommen, wissen die schon was über die indische Antike? Gibt es da vielleicht Irrtümer, denen wir alle aufsitzen? Wie ist das so?
Also wenn Studierende nach ihrem Abitur oder der Matura, wie das hier in der Schweiz heißt, an die Universität kommen, haben sie natürlich in der Regel keine Vorbildung und keine historischen Koordinaten, was so einen riesigen Kulturraum wie Indien angeht. Es kann sein, dass Indien vielleicht gestreift wurde, wenn es um die Geschichte der Neuzeit geht, aber im Prinzip im Unterschied zur europäischen Geschichte, wo ja auch Daten oder Namen bekannt sind, die über die Moderne hinausgehen, ist das für Indien in der Regel nicht der Fall. Das heißt, die Studierenden brauchen eine wirkliche Einführung in die Grundlagen und Grunddaten und eine gewisse Grundkenntnisse über die Chronologie und die historischen Großepochen der indischen Geschichte. Aber was natürlich immer bekannt sind, sind solche Figuren wie der Buddha. Ja, also eventuell auch noch die Upanishaden. Das ist etwas, was durchaus auch Studierende auch manchmal motiviert, Indologie zu studieren, weil sie in irgendeiner Weise an dieser Lehrtradition, an diesen Texten damit Kontakt hatten, daran vorbeigekommen sind. Und aber diese Grundlagen sozusagen und die Grundkenntnisse über die Geschichte Indiens ist etwas, was man als Teil des Indologiestudiums eigentlich auch erwerbt. Das heißt, man kommt dann aus einem Indologiestudium raus mit einem Koordinatensystem und hat dann eben da diese Kenntnisse und Kompetenzen auf einem Gebiet der Geschichte, was normalerweise eben auch nicht im Schulunterricht vorkommt, was die klassische Zeit zumindest angeht. Was auch noch immer eine sehr weit verbreitete Vorstellung, zwei weit verbreitete Vorstellungen sind da, die jetzt aber nicht unbedingt vielleicht die Studierenden so sehr tangiert, aber doch in der breiteren Öffentlichkeit. Das eine ist diese immer noch nachhaltig wirkende These von dem Beginn der indischen Kulturgeschichte mit der sogenannten Invasion der Arier, ja, nach Indien, also diese berühmte Arier-These, die ja vor allen Dingen in Deutschland die unglückliche Geschichte des Nationalsozialismus dann genommen hat, wo dieser Arier-Begriff ja in einer bestimmten Weise faschistisch gedeutet wurde und rassistisch. Also diese These ist weiterhin noch sehr verbreitet. Und dann natürlich die andere These, dass eigentlich Indien zu diesen Kulturen ohne Geschichte gehört. Das heißt, die Vorstellung, dass es in Indien eigentlich kein historisches Bewusstsein gibt, weil Indien beherrscht sei von einer zyklischen Zeitvorstellung. Das heißt, also diese Vorstellung wurde vor allen Dingen von dem Religionswissenschaftler Mircea Eliade formuliert. Diese Wiederkehr aller Dinge und diese periodische Regeneration, Weltuntergang, wieder Entstehen des Kosmos. Und die These war, eine solche Kultur, also eine Kultur, in so einem solch zyklisches Zeitkonzept vorherrscht, kann man kein Bewusstsein von einer linear ablaufenden Geschichte haben, weil man nämlich dadurch nicht wirklich historische Veränderung und Neuartigkeit zulässt. Diese These ist nun seit langem arbeiten Indologen und Indologinnen daran, diese These zu widerlegen, aber sie ist doch etwas, was sehr festsitzt. Also das ist immer wieder etwas, was ich auch in Vorträgen dann als Publikumsnachfrage bekomme, aber eben auch was in den Vorlesungen, wenn ich das anspreche, auch bei den Studierenden auch auf Resonanz stößt. Und natürlich ist es so, dass es eine Geschichte gibt in Indien, ja, und auch ein Geschichtsbewusstsein über Veränderung. Es gibt nicht nur irgendwie kosmische Zeit, sondern es gibt auch historische Zeit. Es gibt dynastische Ähren, die gerechnet werden. Es gibt sozusagen wie ein gregorianischer Kalender, gibt es auch Zeitrechnung in Indien bis heute, die fortgesetzt wird. Also auch in Büchern finden Sie manchmal eben zwei Epochen Rechnungen angegeben, also vor allen Dingen in originalsprachigen Texten, wo die alte Chronologie, die eben nicht mit unserer Zeitrechnung null anfängt, weitergeführt wird. Also das sind so die beiden. Also das eine ist wirklich mehr so eine Vorstellung einer fundamentalen kulturellen Distinktion zwischen Indien oder dann auch sogar Asien und Europa, ja, also eben weshalb ja die Europäer diese Fortschrittsglauben haben, weil sie eben ein historisches Bewusstsein, ein lineares Zeitmodell haben und dieses Zyklische in Indien eben nicht. Deshalb gilt ja auch die indische Kultur als eine konservative Kultur, also wo man auch der Meinung ist, es hätte sich in 4000 Jahren da eigentlich nicht viel verändert, sondern nur als dann die Briten im Grunde kamen, da wurde quasi Indien revolutioniert. Und das ist natürlich eine Periodisierung, die zurückgeht auch auf europäische Periodisierungsmodelle, ja, wo man quasi die indische Antike quasi gleichsetzt mit dem Hinduismus. Dann gibt es ein indisches Mittelalter, das ist dann der Islam. Und dann ist es die Moderne, ja, die fängt an mit der britischen Kolonialherrschaft. Und die ist dann eben nicht christlich, ja, sondern modern oder britisch. Und das zeigt Ihnen schon, wie sehr eine Geschichtsvorstellung, einerseits wird dieses Drei-Phasen-Modell auf Indien übertragen, und auf der anderen Seite werden dann diese Phasen mit bestimmten religiösen Traditionen assoziiert. Und das ist natürlich eine vollkommene Missrepräsentation auch sozusagen der lokalen Unterschiede innerhalb des indischen Subkontinents. Das heißt, von welcher Region in Indien sprechen wir, von welcher Phase sprechen wir eigentlich, wie lang soll denn die Antike gehen? Gibt es so etwas wie ein klassisches Epoche? Und was heißt dann Mittelalter? Wann gibt es die Moderne? Also diese ganzen Fragen der Periodisierung sind gerade in den letzten Jahrzehnten in der Indien betreffenden Geschichtswissenschaft doch sehr umstritten gewesen. Gibt zahlreiche Forschungen dazu und es geht natürlich immer einher, auch mit einer Kritik an europäischen Modellen der vor allen Dingen Periodisierung und der Historiografie.
Das ist aber interessant, dass Sie jetzt diese beiden Sachen ansprechen, weil da für mich so eine Parallelisierung direkt in den Kopf kommt. Also wenn wir sagen oder wenn gesagt wurde, einerseits erst durch den Einfall der Arier, müssen wir gleich noch drauf kommen, was das ist, quasi beginnt die indische Kultur. Also vorher gab es das gar nicht so richtig, so ungefähr. Und dann auch nochmal gesagt wird, erst mit, jetzt sagen wir, dem Einfall der Briten beginnt die Moderne in Indien. Dann ist es ja wie so eine doppelte Infantilisierung eigentlich, die man da vornimmt der indischen Kultur gegenüber.
Ja, genau. Also es spiegelt so etwas wider wie sozusagen dieses konservative Indien, also auch diese Unterscheidung zwischen sogenannten warmen oder heißen und kalten Kulturen. Und da ist eben Indien eher gehört immer zu den kalten. Das heißt eher eine starre Kultur. Und ich meine, das war natürlich auch etwas diese Vorstellung, dass Kultur und überhaupt Geschichte in Indien greifbar wird mit diesen berühmten Aryan, die eben die ersten quasi kulturell greifbaren, das heißt sprachlichen Zeugnisse und auch archäologische Zeugnisse hervorgebracht haben, geht natürlich aufs 19. Jahrhundert zurück und hat natürlich auch zu tun mit der immensen Rolle des Sanskrit in der frühen, also in der modernen europäischen Wahrnehmung Indiens sozusagen als Sanskrit, als die Ursprache, noch älter als das Griechische, zurückgehend auf ein indoeuropäisches Urvolk, was sich dann quasi über den gesamten ja, europäisch-zentralasiatischen Raum ausgebreitet hat und eben in Indien die weit östlichste oder die am weitesten nach Osten reichende Ausdehnung gefunden hat. Das heißt, immer ist es sozusagen etwas von außen in diesen beiden Fällen. Und diese Sicht wurde in gewisser Weise doch relativ revolutioniert durch die Entdeckung der sogenannten Indus-Tal-Kultur, der Harappa-Kultur in den 1920er Jahren. Und da wurde dann festgestellt, okay, also Indien hat sozusagen eine indigene, also aus sich selbst heraus entstehende Stadtkultur gehabt, die man zurückverfolgen kann bis so 3000 vor unserer Zeitrechnung, 3000 vor Christus. Und dann haben die diversen Ausgrabungen eben gezeigt, dass es eben eine hochentwickelte Kultur war, die in Austauschbeziehungen war mit dem Mittelmeerraum und Babylonien und so weiter und sogar auch eine Art von Schriftzeugnissen hatten oder jedenfalls eine Mischung aus Bild und Schrift, Siegeln. Aber bisher konnten diese Siegel nicht entschlüsselt werden. Also es fehlt da dieser Rosetta-Stone, ja.
Das ist die Indus-Tal-Kultur jetzt, ne?
Das
Über
ist
die
die
man redet. Also
Industrial-Kultur, ja.
Indien, der Name kommt ja dann vom Indus und das ist quasi, und da, die hat man quasi, also diese älteste bekannte Kultur in Indien hat man aber in unserer Zeit erst viel später überhaupt entdeckt, dass es die gab und wir konnten das noch nicht entschlüsseln. Also es gibt da so, was sind das, so Signien oder so? Also
Siegel,
so
Siegel. Also
Siegel, so
das sind Siegel.
Schriftstücke.
Na, das sind so kleine Siegel mit einerseits Bildelementen, ja, also Tiere, quasi göttliche Gestalten, Pflanzen, Bäume und so weiter. Also es ist ein Piktogramm und auf der anderen Seite sind aber eben auch Schriftzeichen. Ja, und da gibt es natürlich eine Riesendebatte, was ist das für eine Schrift? Ist das überhaupt eine? Wo kommt das her? Mit was ist die verwandt und so weiter und so fort. Und bislang ist es nicht gelungen, diese Schrift zu entziffern. Und das heißt, da jetzt mehr über diese Kultur zu erfahren, als das, was man aus den archäologischen Ausgrabungen weiß, die auch, wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, eine hochentwickelte Stadtkultur, also mit Stadtplanung und so weiter, verbunden ist und da dadurch irgendwie gekennzeichnet ist. Und sie hat eben Handelsbeziehungen also über See Handelsbeziehungen gehabt, mit, wie gesagt, dem Mittelmeerraum, das, was heute also der arabische Raum Babylon, babylonische Kultur, weil man nämlich dann da auf der arabischen Halbinsel hat man nämlich Siegel aus Harappa dort gefunden bei archäologischen Ausgrabungen. Ja, also
Harappa
das.
heißt es auch.
Ja, also Indus-Tal-Kultur oder Harappa heißt halt der Ort, wo man zunächst das entdeckt hat, diese archäologischen Funde. Aber ich glaube, wenn wir bei Indus-Tal-Kultur bleiben, wissen alle, was gemeint ist. Und da wurde dann deutlich, okay, also Indien, die Antike in Indien reicht tatsächlich so weit zurück, eben 3000. und nicht sozusagen mit den Zeugnissen der vedischen Kultur in Nordindien, die etwa so um 1200 und 1000 vor Christus datiert wird, sondern die hat sozusagen ist Teil eines transregionalen Stadtkulturbogens, kann man sagen. Ja, also das ist sozusagen, Indien hatte das auch, städtische Kulturen in dieser frühen Zeit, wie wir das eben auch aus anderen Regionen kennen. Allerdings gibt es dann da einen Bruch. Ja, Sie merken ja, ich habe gesagt, 3000 vor Christus geht das zurück und dann die vedische Kultur so 1200 vor Christus, da ist sozusagen
Das ist
eine
eine
Lücke
Lücke, ja.
von ungefähr 1000 Jahren und da gibt es tatsächlich einen Bruch, wo auf einmal diese Städte anscheinend verlassen wurden, wo diese Siedlungen aufgegeben wurden, wo diese Kultur verschwunden ist. Da gibt es dann eine lange Diskussion darüber, über die Ursachen. Also war es eine Flutkatastrophe, war es irgendwie eine Art Epidemie, oder war es tatsächlich auch so eine Art Invasion von
Ja.
äußeren Kräften, also wo dann wieder die Arier ins Spiel kommen, aber das ist eigentlich eine These, die ist relativ schnell abgeräumt worden. Und die neuere Forschung zeigt jetzt, weil natürlich auch die archäologischen Grabungen weitergehen, zeigt eigentlich, dass die Industrialkultur in ihren großen zentralen urbanen Siedlungen tatsächlich aufgegeben wurden, aber dann weiter im Nordwesten, also dort, wo dann auch die vedische Kultur durch diese Migration dieser Stammesverbände, der vedischen Stammesverbände, sich sozusagen angesiedelt hat, da hat man jetzt entdeckt eben auch Funde, die eben auf kleinere semi-urbane Ansiedlungen hindeuten. Das heißt, viele Archäologen vertreten jetzt die These, dass quasi sich das nicht mehr so auf einzelne Stadtzentren konzentriert hat, sondern dass die ehemaligen Bewohner dieses Industal-Urbanität sich dann irgendwie verstreut angesiedelt haben. Dennoch gibt es diesen Bruch, weil wir dann eben nicht mehr weitere diese Siegel haben und so weiter und so fort.
Okay.
Und wir dann auch eigentlich eine sehr lange Zeit brauchen in Indien, bis sich dann wieder eine Stadtkultur etabliert hat. Also das wird dann so angesetzt, so um 600 vor Christus, wo wir dann jetzt auch mit archäologischen Zeugnissen sehen, okay, da gibt es jetzt wieder eine urbane Kultur, die sich da aufbaut. Das wird dann auch als die zweite Urbanisierung bezeichnet im Gesamtverlauf der indischen Geschichte. Und mit dieser Urbanisierung gehen ja natürlich auch wieder in Indien die Etablierung von bestimmten politischen Strukturen, Kulturtechniken und eben auch so einem urbanen Lebensdiversität einher. Ja, und natürlich auch Handelsbeziehungen und so weiter, die tatsächlich auch an den Beginn dessen, was man dann als die klassische indische, also das klassische Indien, also die klassische Phase der indischen Geschichte sehr häufig bezeichnet und meines Erachtens auch zu Recht bezeichnet. Aber
Zu dieser.
dem geht natürlich voraus, eben diese Ankunft dieser nomadisierenden Stämme, der sogenannten Aryas oder eben der vedischen Ritualtradition, die dann natürlich auch eine der Grundlagen für diese zweite Urbanisierungsphase in der indischen Geschichte darstellt.
Bevor wir dazu noch mal kommen, bei der Industrialkultur. Weiß man da irgendwas? Hat man irgendwelche Vermutungen aus, sagen wir, philosophischer, religiöser Sicht, was da geglaubt wurde, was man gedacht hat, wie man sich in der Welt gesehen hat? Das ist ja etwas, was man eventuell auch aus Bauwerken oder so vielleicht ableiten könnte. Das würde mich interessieren. Und zu dieser Schrift, da weiß man wirklich nichts. Also man kann nichts. Sie haben ja gesagt, es gibt da Teile, die vielleicht Schrift sind, Teile, die vielleicht Piktogramme sind. Wenn das Piktogramme sind, ist da irgendwas abgebildet? Also weiß man irgendwas oder ist es wirklich so, dass wir überhaupt nichts wissen? Wir sehen diese Zeichen und haben keine Ahnung, was da vermittelt werden sollte.
Also was sicherlich eine doch relativ naheliegende Funktion dieser Siegel ist, dass sie einfach tatsächlich wie so eine Art Plomben waren, die sozusagen Amphoren begleitet haben, um sie dann zu identifizieren an ihrem Ausgangsort. Also dass sie tatsächlich eben auch Herkunft, Besitz von bestimmten Handelsgütern markieren und eventuell natürlich auch im innerstädtischen oder in den Interaktionen innerhalb dieser urbanen Kulturen zwischen den verschiedenen städtischen Siedlungen auch markieren, inwieweit sie administrative Zwecke haben, also so eine Art Währung darstellen, das wissen wir tatsächlich nicht. Deshalb ist es so bedauerlich, dass diese Schrift noch nicht entziffert werden konnte.
Hoffentlich mit KI oder so, ja, wer weiß.
Mal schauen. Also diese Piktogramme gaben natürlich, also jetzt vielleicht erstmal zu den Siegeln. Diese Piktogramme waren zum Teil eben ja, mit Bildelementen ausgestattet, die den Schluss bei einigen Forschenden nahegelegt haben, dass wir zum Beispiel schon so etwas hatten wie eine asketische oder yogische Kultur. Also da gibt es ein berühmtes Siegel, wo ein Mann dargestellt ist, der eben in einer typischen Yoga-Sitzposition, also mit gekreuzten Beinen und so
Ah ja,
weiter,
da haben wir
da
eine
sitzt.
Yoga-Folge
Also
kurz drüber geredet.
Position, wo dann die These daraus abgeleitet wurde, ja, also der Yoga, wo ja immer die Frage kam, wo kommt auf einmal Yoga und Askese und Meditation im alten Indien her? Das ist ja eher etwas, was sozusagen der vedischen Ritualtradition, die später kam, eher fremd ist, wogegen sie sich auch gewehrt hat zum Teil. Wo kommt das her? Und dann war natürlich die naheliegende These, naja, das ist sozusagen die indischen Ureinwohner, die Industrialkulturen hatten sich schon bewegt in diese Richtung. Das ist aber höchst problematisch. Dann gibt es noch andere Siegel, die es gedeutet wurde als Darstellung des Gottes Shiva, ja, aufgrund bestimmter Insignien oder eben eines Göttinnenkultes, weil da eben auf einem Siegel sieben als weiblich gedeutete Gestalten abgebildet waren, wie dann auf die sieben Mütterchen der späteren indischen Tradition deuteten. Also das waren alles solche Versuche, im Grunde so Glaubensinhalte zu rekonstruieren, was natürlich aber hochproblematisch ist, weil wir keinerlei Kontext haben. Wir haben vor allen Dingen auch keinen Hinweis auf große Sakralbauten in diesen urbanen Zentren. Ja, also wir haben keine Kultstätten, die irgendwie rekonstruierbar sind. Das heißt, es ist ziemlich schwierig. Also es ist alles hochspekulativ und die Forschung hat dazu tendiert, sozusagen Lücken in der rekonstruierbaren indischen Religionsgeschichte dann zu sagen, okay, das ist sozusagen die indischen Ureinwohner, sprich Induskalkultur und so weiter, kommen bestimmte Elemente von Religion und philosophischen Gedanken her, die man sozusagen aus der reinen mit dem Sanskrit und der Ritualtradition und diesen Konzepten der vedischen Arya, der vedischen Gruppen eben nicht erklären kann. Ja.
Und dieser Einfall dann der Arya, was weiß man dazu, welche Kultur die mitgebracht haben oder was sich dann, weil dann entsteht ja die vedische Periode. Das bedeutet, dass vielleicht auch das, ist das dann eine Mischung? Also treffen hier wahrscheinlich zwei Kulturen aufeinander oder ist die eine komplett weg? Weiß man wahrscheinlich auch nicht so richtig.
Ja, also vielleicht erstmal zum zeitlichen Horizont. Es wird so angesetzt, dass etwa um 1900 vor Christus ist im Grunde diese Industrialkultur nicht mehr aktiv. Also die ist irgendwie zerstört, verschwunden, wie auch immer, hat sich aufgelöst. Das heißt, diese urbane Kultur ist erstmal zusammengebrochen. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich hatte ja schon gesagt, diese tiefsitzenden Missverständnisse oder falsche Vorstellungen. Sie hatten mich ja zu Beginn gefragt, gibt es irgendwie falsche Vorstellungen, die man vielleicht hinterfragen sollte? Diese ganze These der arischen Invasion, die im 19. Jahrhundert so große Popularität gewonnen hat, ist im Grunde jetzt widerlegt und abgeräumt worden, und zwar eben durch neuere auch archäologische Forschung. die eben zeigt, dass wir es hier zu tun haben, eigentlich mit einer Migrationsbewegung, mehrere Jahrhunderte in Anspruch nehmende Migration, also dieser sogenannten vedisch-arischen Stammesverbände aus Zentralasien nach Indien hinein, nach Nordwestindien hinein, also in den heutigen Punjab. Und dann war man sozusagen eine West-Ost-Migration hat stattgefunden. Das heißt, auch weitere Jahrhunderte, auch als sie im Punjab angekommen waren, sind Teile der, einige sind, haben sich angesiedelt, fest angesiedelt und dann eben eine auf dörflichen, also kleinen dörflichen Strukturen basierende Siedlungen, also haben sich da sozusagen im Nordwestindien verbreitet und den Teile sind weitergewandert, sozusagen die Gangesebene Richtung Osten, ja. Und sie sind sicherlich zu jeder Phase dieser Migration auch auf bereits dort siedelnde Inderinnen gestoßen, ja. Nur das ist sehr, sehr schwer zu rekonstruieren, weil wir eben als Zeugnisse haben wir eben diese berühmten Veden. Das heißt, diese in Sanskrit verfassten Ritualtexte, die die Basis sind für die vedische Religion und die vedischen Ritualtraditionen und die sozialen Konzepte, die mit diesem Ritualismus einhergehen. Das Wort Arya selbst, und das ist sozusagen eine gewisse, ja, ein gewisser Kontrapunkt zu dem, was Arya Ideologie dann im 20. Jahrhundert im Nationalsozialismus wurde, ist so eine These, dass sie es eigentlich aus dem zentralasiatischen, ugaritischen kommt und eigentlich meint gastfreundlich. Ja, also das heißt, es ist eigentlich diejenigen, die sozusagen soziale Beziehungen miteinander aufnehmen und pflegen. Dann später im Sanskrit heißt einfach Arya edel, ja. Also edel im Verhalten und sozusagen im Denken und überhaupt in der ganzen Lebensführung. Und das ist auch das, wo dann im Buddhismus die berühmten edlen vier Wahrheiten der Lehre des Buddhas, die heißen ja Arya Satyani, ja, also die edlen, das ist genau das Wort Arya. Und die archäologische Forschung, aber schon lange vorher, vor allen Dingen die Sprachwissenschaft, hat eben gezeigt, dass die vedischen Arier aufgrund der Verwandtschaft des Sanskrit mit dem Griechisch, Latein, slawischen Sprachen zugehören zu diesem sogenannten indoeuropäischen Urvolk hat man das genannt, also sozusagen, was man heute in Zentralasien ansiedelt, die dann migriert sind. Ein Teil ist in den Westen migriert, ein Teil ist in den Osten migriert. Und diejenigen, die nach Südosten migriert sind, haben sich dann geteilt. Also der eine Zweig ist dann nach Indien weitergewandert. Das wären eben die vedischen Aryas. Und der andere Teil, das wäre der altiranische Stammesverbände, die sind dann in den Iran gewandert und haben den Avesta mitgenommen, die heutige Alt-Zarathustra-Religion, ja, die mit dem vedischen Ritualtradition und dem vedischen Religion eben diesen Feuerkult teilt und sie teilen auch Texte.
Ah, da ist eine Verbindung.
Ja,
Okay.
also die Texte, also wenn sie heute die sozusagen weiter oder die Nachkommen dieses altiranischen Feuerkultes, der alten Anhänger der sogenannten Zarathustra-Tradition, sind ja dann im 8., 9. Jahrhundert nach Indien migriert und bilden heute die Gemeinschaft der Parsis, ja, in Indien. Und die haben zum Beispiel, wenn sie ihre Totenbestattung haben, rezitieren sie also fast identische Hymnen des Totenrituals aus dem Sanskrit Veda. Ja, also es ist also eine ganz enge Verbindung da. Und der Punkt ist aber eben, dass es sich nicht bei dieser Migrationsbewegung eben nicht so eine Art Invasion, also
Ja,
man
das
hat
klingt so, ne? Ja,
ja sich so
der Einfall
vorgestellt
der
hat, die
Arier wie die
genau,
Hunden
und weil
oder
sie
so,
dann
ja.
eben auch mit diesen Streitwagen, also die bringen eben Sand, was bringen die mit nach Indien? Die bringen Sanskrit nach Indien, die bringen Streitwagen mit. Und Pferde. Ja, was es in Indien vorher nicht gab, weil Pferde in Indien sind sehr schwer sozusagen zu halten. Und also das bringen sie mit und das teilen sie natürlich mit den Hethitern, mit den alten, mit den Griechen und so weiter, diese Pferdegeschichte. Und deshalb hatte man die Vorstellung, die rollen da quasi mit ihren Streitwagen und so weiter nach Indien rein und haben diesen Feuerkult und die Pferde. Und deshalb ist sozusagen die Urbevölkerung Indien ist sozusagen unterlegen und konnte dem irgendwie nicht widerstehen. Das ist natürlich eine ziemlich abwegige Vorstellung, aber sie war natürlich sehr attraktiv, ja, hat so ein bisschen was von Western-Narrativen, ja, wie man sich das, der Wilde Westen und so weiter, ist man da auch reingerollt. Also, das ist aber etwas, was, wie gesagt, die neuere Forschung eigentlich widerlegt hat und eben von einer Migration nach Indien, einer langsamen, ja, Migration, die sicherlich nicht konfliktfrei abgelaufen ist. Aber es ist sicherlich nicht etwas, was quasi mit einem Heereszug alle Alexander oder wie man sich den Wilden Westen in Nordamerika vorgestellt hat, abgelaufen ist. Es gibt sicherlich Kulturkontakte, es gibt auch Sprachkontakte, ganz klar, in dem bestimmte Laute, die nicht in den indoeuropäischen Sprachen belegt sind, im Sanskrit vorhanden sind. Also diese ganzen Retroflexenlaute, wo man die Zunge quasi biegen muss, wo es sehr naheliegend ist, dass das aus den Dravidischen, das heißt, das ist die südindische Sprachfamilie, aufgenommen wurde, ins Sanskrit. Ja, und daran kann man eigentlich in dieser Trias, ja, Sanskrit, Streitwagen und Pferde, macht man eigentlich diese Ankunft dieser neuen, ja, Kulturträger fest. Die moderne indische, vielleicht sollte ich das auch noch erwähnen, weil das zunehmend auch popularisiert wird. Die indische nationalistische Geschichtsschreibung und vor allen Dingen die gegenwärtige hindu-nationalistische Geschichtsschreibung hat sozusagen die These von der Arya-Invasion umgekehrt und vertritt nun die These, dass es im Grunde diese ganze Bruch zwischen der Indus-Talkultur und der vedischen Kultur gar nicht gab, sondern in Indien schon immer eine Kultur existierte, die heißt Indus-Saraswati-Kultur, nennen die das. Und diese Sprache der Siegel ist eine Art Sanskrit. Und das heißt, es ist überhaupt die würden sagen, das ist die älteste Kultur der Menschheit. Und diese indische Kultur mit dem Sanskrit ist dann migriert aus Indien raus nach Zentralasien, nach Europa und so weiter. Also damit ist die These dann verbunden. Im Grunde stammt das alles, also alles, was jemals Kultur war und was gedacht wurde und so weiter, gesprochen wurde, kommt eigentlich aus Indien und damit kann man natürlich ein neues kulturelles Selbstbewusstsein mit solcher einer Deutung untermauern. Ich wollte
Das ist
das nur darauf
interessant.
hinweisen, dass es eben diese Alternativdeutung aus indischer Perspektive gibt.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen, und jetzt weiter im Text. Das ist ganz spannend, weil wir das in vielen dieser antiken Folgen, wenn ich dran denke, ich glaube, ich habe es nicht in allen gemacht, wo es um diese geschichtlichen Überblicke ging, aber wenn man dann die Experten, Expertinnen fragt, und wie sehen Sie das in den Ländern heute? Also wie hat sich das ausgewirkt auf den Iran, auf Israel und jetzt zum Beispiel auf Indien und so, ist es immer ganz interessant, auf das aktuelle China, dass das auch ja immer auch ideologisch unterfüttert ist und also wie wir da heute drauf blicken oder wie in den Ländern drauf geschaut wird und das immer auch nutzbar gemacht werden kann, gerade diese Ursprungsgeschichten und diese antiken Kulturen. Sehr interessant, dass Sie das jetzt nochmal gesagt haben. Spannend. Was ist denn, wenn wir jetzt dann sagen, dann kommt die vedische Zeit, die man so nennt, dann schließt daran die klassische Zeit an. Was ist das denn für ein Übergang? Was passiert da? Denn ich habe auch noch gelesen, es gibt auch die epische Zeit. Wir haben selber ja auch über das Mahabharata, die Bhagavad Gita gesprochen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wo passen diese Epen rein? Und was ändert sich von der vedischen zur klassischen Zeit?
Also die Epen sind ganz deutlich, und da gehört dann die Bhagavad Gita auch zu, in diese klassische Zeit einzuordnen. Und diese klassische Zeit wird sozusagen als eine große geschichtliche Transformationsphase gefasst, die etwa 300 vor Christus an der Regentschaft des Königs Ashoka, der ja auch für den Buddhismus eine große Rolle spielt, festgemacht wird, ihren Ausgangspunkt nimmt. Und dann mit dieser Zeit der Dynastie der Guptas, was sozusagen der sogenannte Höhepunkt, aber gleichzeitig das Ende der klassischen Zeit in Indien markiert, die etwa 500, 600 nach Christus sozusagen ihr Ende findet, also im 6. Jahrhundert. Und was unterscheidet sie nun diese klassische Zeit? Woran erkennt man das sozusagen im Unterschied zur vedischen Kultur und auch Sozialordnung? Das heißt, wir müssen erstmal kurz nochmal drüber sprechen, was eigentlich die vedische Kultur- und Ritualtradition prägt. Ich hatte es schon erwähnt, der eine Punkt ist eben, dass sie eine im Grunde Stammeskultur ist, das heißt eine Kultur, die sich in Stammesverbänden formiert und da ihre Basis hat eben in familiären, großfamiliären Strukturen, in denen auch sozusagen alle kultischen und konzeptuellen Entwicklungen letztlich eingebunden werden. Und im Rahmen dieser verschiedenen Gruppen werden auch diese vedischen Rituale, das vedische Götterpantheon, wir haben es hier mit einer polytheistischen Religion zu tun, die eben um das vedische Opfer kreist, also was sozusagen eine Art Gastmahl, wie im Griechenland, im antiken Griechenland, ein Gastmahl wird für die Götter bereitet, um ihnen Kraft zu geben, die Weltordnung, wie sie ist, zu erhalten und damit eben die Lebensmöglichkeiten für alle Lebewesen, die sich in dieser Welt befinden, durch den rituellen Zyklus von Gabentausch beziehungsweise Konsumtion und Reproduktion zu erhalten und damit das Wohlergehen sowohl des Einzelnen als auch der Familie zu sichern und natürlich auch ein Nachleben in der Ahnenwelt, eine Wiederverkörperung als Ahne auch rituell zu sichern. Und das heißt, wir haben in dieser Stammeskultur, also diese Stammeskulturen sind ja eher sozusagen nicht in einer sozialen fixen Hierarchien. Also wir haben nicht diese berühmte Stratifikation mit gesellschaftlichen Schichten und Ständen. Das ist ja ein Zeichen, was dann eben die klassische Periode dann auch kennzeichnet, wo das greifbar wird, sondern es ist eher sozusagen eine funktionale Aufteilung. Also wir haben bestimmte natürlich eine Verteidigungsfunktion muss da sein, es muss eine Bildungs- und Priesterschicht da sein und es muss sozusagen diejenigen da sein, die die Ressourcen erarbeiten, also sozusagen die Landarbeit machen, die Reproduktionsmöglichkeiten erwirtschaften und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel nicht feste Berufsgruppen oder feste Ämter, also es gibt nicht eine Priesterschicht, weil ja immer noch alle priesterlichen Aufgaben werden in der Familie durchgeführt und wenn es sozusagen ein Verteidigungsfall da ist, wird per Akklamation eine Art Feldherr, eine Art Kriegskönig gewählt für die Zeit, der dann auch immer wieder in seine normale Position zurückkehrt. Das heißt, wir haben nicht sozusagen eine Art Königtum, wie wir das dann eben in der späteren Zeit haben. Also der große Unterschied ist eben die Sozialstruktur, also eben eine tribale Gesellschaft, eine nicht zentralisierte religiöse und rituelle Praxis. Und sozusagen auch noch nicht die Kodifizierung der Ritualtexte. Und erst so ungefähr ab 800, 900 vor Christus mit der ersten Bildung von größeren Stammesverbänden, wo dann sozusagen die Keimzelle ist für größere territoriale Einheiten, zu denen sich diese Stämme zugehörig finden, sehen oder sich darauf einigen, entstehen so etwas wie Königsherrschaft oder sozusagen Stammeskönige, Chieftains. Und da wird dann eben unter einer dieser Stammesherrscher, die Kurus, wird dann eine Kodifizierung der vedischen Ritualtexte vorgenommen und dann eben auch eine Gruppe formiert, die diese Ritualtexte überliefern und tradieren. Diese Kodifizierung, und das ist jetzt ganz wichtig, verläuft rein mündlich. Wir haben in Indien, die Schrift wird erst in der klassischen Zeit, es ist ein Signum der klassischen Zeit, die Einführung der Schriftkultur etwa um 300 vor Christus in Indien. Die vedischen Texte werden alle mündlich tradiert, von Ohr zu Ohr. Und das ist sozusagen das, was dann auch die Berufsbeschreibung der berühmten brahmanischen Priester ist, die nämlich Brahman, das gesammelte Ritualwissen, was die Welt erhält und was Wohlergehen des Einzelnen sichert. Brahman, Brahmana, das sind diejenigen, zu denen das Brahman gehört, dieses tradieren und praktizieren können. Und erst in dieser Zeit, am Ende dieser Kodifizierungszeit, haben wir erste Ansetzung einer Professionalisierung mit sozusagen einem König oder Fürstentum. Wir haben eine sich entwickelnde Priesterschaft, die eine gewisse Professionalisierung dadurch erhält, dass sie eben jetzt diese Texte tradiert und eben diese Rituale durchführt, und zwar eben für alle. Also es wird dann eben eine Priesterschaft, die dann gerufen wird in die Familien, zu individuellen Haushältern, die ein Opfer durchführen wollen. Und vor allen Dingen diese Priester werden zuständig, und das ist bis heute in Indien so, sind zuständig für alle Lebenszyklusrituale, also für Geburt, für Hochzeit, für das Sterben und für was noch zwischendurch ist, das Beginn des Studiums und so weiter. Werden aus diesen vedischen Texten, die brahmanischen Priester, werden aus diesen vedischen Texten von den dann eigens immer herbeigerufenen Priestern, die rezitiert und damit auch dieser gesamte Lebenszyklus eines sozusagen in der vedisch Ritualtradition in diesem normativen Ordnungsgerüst, dem sogenannten Dharma, ja, unterwiesen und durch diese brahmanischen Priester durch ihr Leben begleitet. Ja, also für die vedische Kultur ist dieses Wort Brahman, also das gesammelte Ritualwissen und die damit verbundene soziokosmische Ordnung, der Dharma, konstitutiv. Aber eben auf der Basis einer Gesellschaft, die sich erst langsam durch Ansiedlungsprozesse, durch eine doch blühende Landwirtschaft konsolidiert und auch eint und damit eben diese größeren territorialen Einheiten schafft, wie eben das Königtum. Und mit dem Königtum geht dann einher eben auch die zweite Urbanisierungsphase. Das heißt, es entstehen zentralisierte Verwaltungsstrukturen. Wird sozusagen auch Verteidigung und Expansion militärisch neu aufgestellt. Und diese Entwicklung wurde aber natürlich von den Stammesgruppen und auch von der brahmanischen Priesterschaft durchaus mit großem Skepsis und mit großen Fragezeichen beäugt, weil man nämlich diese neue Institution des mächtigen Herrschers sozusagen alle Macht- und Ressourcenzugriff wird konzentriert auf eine Person, erstmal womit einer massiven Gewalterfahrung verbindet. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Königtümer in Indien entstehen, entstehen Konflikte, Auseinandersetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen,
Dann muss eingegliedert werden. Wir hatten das
muss
in
eingegliedert
der
werden, dieses
Folge zur
Bedürfnis nach
Genealogie der Moral mit
Imperienschaffung und
Konosawa
so
hier. Ja.
weiter. Dann natürlich die Konfrontation mit anderen Herrschern von außen, also Stichwort Alexander der Große. Ja, ist sicherlich nicht der erste und der einzige gewesen, der sozusagen als nur haben wir davon eben Zeugnisse von diesem Feldzug. Aber jedenfalls diese neue Struktur hat ganz andere ja, Dimensionen von Gewalt, von Infragestellung, von Lebensentwürfen und Lebensmodellen und natürlich auch eine ganz andere Reflexion über das Leben und den Tod sicherlich hervorgerufen. Und mit dieser Transformation einer Stammesgesellschaft zu einer mehr in fixen sozialen Positionen sich bewegenden und vor allen Dingen sich reproduzierenden Gesellschaft, ja, wird eigentlich ein dieser Übergang zur klassischen Periode markiert, ja, also es die ökonomische und die politische und damit auch soziale Ordnung verändert sich massiv. Es gibt neue Machtkonzentrationen und Gewaltpotenziale und damit wächst auch eine Kritik an an der Basis, an den Grundlagen dieser neuen Ordnung.
Aber man würde ja eigentlich denken, es wird jetzt vereinheitlicht, dadurch ist weniger Kritik möglich. Aber es ist ja so, dass in dieser klassischen Zeit auf einmal sehr viele unterschiedliche Ideologien, Religionen, Philosophien entstehen.
Genau, also ein Effekt dieser Transformation ist, dass diese vedische Ritualtradition mit ihren Vorstellungen von der Ahnenwelt und man wird da wieder verkörpert und so weiter und so fort kritisiert und in Frage gestellt wird. Vor allen Dingen auch diese Opfer, also diese Opfer auch von eben Lebewesen, ja, von Ziegen, von Pferde und so weiter, die geopfert werden aus dem Besitzstand des individuellen Haushälters. Das heißt, diese gesamte Gewalttätigkeit, auf der quasi der Erhalt des Lebens an sich basiert, wird in den Blick genommen und wird sozusagen in eine Deutung des Lebens als ein Leidenszusammenhang und als eine Leiterfahrung umgedeutet. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass diese vedische Tradition, ja im Grunde muss man immer opfern und so weiter, man muss immer irgendwie handeln und damit man dann in irgendeiner Ahnenwelt oder Himmelswelt sich aufhält für eine Zeit. Aber in der vedischen Tradition ist eben keine Vorstellung einer wirklichen Unsterblichkeit irgendeiner metaphysischen Substanz vorhanden. Und ähnlich wie wir dann ja auch das in der griechischen Tradition haben, wo dann dieser Begriff einer Seele, einer Substanz, die sozusagen einem Körper innewohnt, kreiert wird, wird eben als neues Konzept, ja, als kritisches Konzept, als Alternative zu diesem ewigen Handeln im Opfer und man muss sich alles sozusagen durch Handeln erwirken und diese ganzen Wirkungen sind aber endlich und es bringt im Grunde nichts, weil man am Schluss verliert man sowieso wieder alles. Und da kommen eben neue Konzepte wie das Selbst, das unsterbliche Selbst und eben Wissensformen, die eben Einsicht in diese wirklich permanenten und substanziellen Entitäten erlauben. Wie zum Beispiel der Jainismus mit seiner Atman-Konzeption, wie der Yoga mit seiner Vorstellung von einem unsterblichen Selbst, mit dem, das man befreien kann, oder die Sankhya-Philosophie entsteht. Das heißt, die vedische Ritualtradition wird auf einmal als in ihrem Alleinstellungsmerkmal auch als älteste Tradition in Frage gestellt. Es gibt eine Pluralisierung sozusagen von religiös-philosophischen Lehren. Und es gibt auch neue Lebensentwürfe, etwa das Asketentum, das singuläre Asketentum oder Asketentum in der Gemeinschaft, sprich Mönchs- und Nonnenorden mit Institutionen.
Da wird doch im
Das
Mahabharata darauf reagiert, ne, dass man das nicht möchte, dieses Asketentum.
Genau, also zum Beispiel in der Bhagavad Gita wird das
Bhagavad Gita,
schon
ja.
kritisch beleuchtet, dass das sozusagen auch nicht der Notausgang ist aus den Schwierigkeiten, intrinsischen Schwierigkeiten der körperlichen Existenz. Und das sind alles diese Merkmale auf der sozusagen geistesgeschichtlichen Ebene, dass man einmal diese Zeugnisse hat für diese neuen Ideen, also diese Pluralisierung von Lehrsystemen. Auf der anderen Seite eine Konsolidierung der sozialen Transformation durch die Entstehung von Schichten, sozialen Schichten. Dann haben wir eine Konsolidierung und eine Explosion auch im Grunde von Literatur zu dieser ganzen Transformation. Also das Epos ist, die beiden Epen sind zum Beispiel literarische Zeugnisse, die auf diese Transformation reagieren, sie mit bezeugen und gleichzeitig konsolidieren. Und ganz wichtig, wir haben dann etwa um den Beginn unserer Zeitrechnung auch die Kodifizierung und Konsolidierung der verschiedenen philosophischen und religiösen Lehrsysteme. Also das heißt, Philosophie wird ein professionalisiertes Feld des Wissens. Es wird eine eigene Wissenschaft in Indien. Und das hängt genau mit diesen neuen, einerseits Ressourcen zusammen, also mit diesen Ressourcen, die durch Königtum entsteht, Patronagemöglichkeiten, urbane Infrastrukturen, die geschaffen werden, und auf der anderen Seite eben auch eine intellektuelle Produktion, die da stattfindet, aufgrund dieser Pluralisierung, ja, die ist natürlich umkämpft. Also diejenigen, die da sozusagen in Frage gestellt werden, sitzen ja nicht da und spenden Applaus, sondern die finden das eher prekär, dass sozusagen die alten Vorstellungen, die alte Ordnung in Frage gestellt wird und jetzt man auf einmal sagt, irgendwie Askese ist viel besser als Rituale durchzuführen. Ja, das ist natürlich etwas, was Konflikte hervorruft, aber man muss sagen, die brahmanische Priesterschaft beziehungsweise die brahmanische Gelehrtenschicht hat sich äußerst produktiv und kreativ mit dieser Herausforderung auseinandergesetzt, zumal zahlreiche Repräsentanten dieser neuen Tradition selbst aus dieser brahmanischen Tradition oder selbst Angehörige dieser Brahmanenschicht gewesen sind.
Da passiert ja dann wirklich so viel. Also es gibt dann diese verschiedenen orthodoxen, wie nennt man das nochmal, die orthodoxen und heterodoxen.
Gut, also die Orthodoxie wären sozusagen die Vertreter dieser vedischen Ritualtradition und der sozialen Normen, der sogenannte Dharma, der damit einhergeht. Ja, was immer diese Vormachtstellung und sozusagen Spitzenposition der brahmanischen Priesterschaft einfordert und zementiert. Und dieses neue Königtum mit dieser Machtfülle ist damit natürlich nicht unbedingt einverstanden, weil natürlich der König letztlich derjenige dann wird, der in der Ressourcenverteilung, in Sprichwort Patronage, natürlich eine privilegierte Position hat, eine Machtposition hat. Und deshalb wird immer in den neu entstehenden normativen Texten über die Sozialordnung, also die sogenannten Dharma-Shastras, die altindischen Rechtstexte der klassischen Zeit, wird immer darauf hingewiesen, dass der König nur dann ein legitimer König ist, wenn er die Brahmanen schützt und sich quasi auch durch brahmanische Rituale legitimiert.
Ah, genau
Ja.
das meinte ich, diese quasi einerseits die orthodoxen Schulen, die es gibt, also Yoga, Samkhya und so weiter, später Vedanta, und gleichzeitig gibt es ja dann Buddhismus, Jainismus. Da habe ich mich gefragt jetzt, also in der Struktur, wie wir das jetzt hier in dem Podcast gemacht haben, habe ich jetzt nur Interviews geführt zu natürlich diesen großen Texten und den großen Schulen quasi, ne? Weil es auch gar nicht so einfach ist, immer auch Interview Partner und Partnerin zu finden. Wie Also was würden Sie denn sagen, sind so die wichtigen Texte oder Themengebiete, mit denen man sich eigentlich beschäftigen muss, um das verstehen zu können, was da in der klassischen Zeit passiert, wie sich das ausdifferenziert
Also
oder
vielleicht darf ich erst noch mal sagen, dass sowohl der Yoga als auch Sankhya-Philosophie Veda-kritisch auch durchaus sind. Ja, und auch später von den sogenannten Repräsentanten der orthodoxen Tradition, wie etwa der Philosoph Shankara im 7. Jahrhundert, ja, wettert gegen diese Systeme, ja, weil sie eben Veda-kritisch sind. Ursprünglich natürlich kommt es dann zu diversen neuen Entwicklungen. Aber die Sankhya-Philosophie sagt zum Beispiel ganz eindeutig, warum brauchen wir Sankhya-Philosophie? Weil die vedische Ritualtradition für die Frage des Leidens, ja, des Leidens in der Welt und der individuellen Existenz keine Antwort hat, die nachhaltig ist, die wirklich wirkt. Nur die Sankhya-Philosophie bietet das. Der Buddhismus positioniert das ähnlich, ja. Und die Yoga-Philosophie hat auch eben dieses Ende des Leidens, ja, als ein Ziel, also die Befreiung von all dem. Das heißt, heterodox ist es nur in dem Sinne, dass der Buddhismus die Autorität der vedischen Texte nicht anerkennt für die eigene Tradition, ja.
Die anderen
Und
kennen sie an, aber
ja,
kritisieren
aber
sie.
sagen, sie sind sozusagen nicht wirklich für die wahren Probleme des Lebens, nämlich eben die Beendigung des Leidens und eine echte Glückseligkeit und Unsterblichkeit, bringt es letztlich nicht weiter. Ja, sondern sie implizieren sogar noch sozusagen weitere Leidproduktion, sprich Tieropfer, sprich eine hierarchische Vorstellung von Gewinn und Verlust, die dann eben auch schmerzhaft ist, wenn man zum Beispiel eben sieht, dass andere mehr haben als man selbst und so weiter und so fort. Also diese Form der Kritik an der vedischen Tradition wird geliefert. Und deshalb ja auch in der Bhagavad Gita das Alternativmodell, wo gesagt wird, ja, das stimmt, deshalb müssen wir das Opfer anders verstehen, ja. Wir opfern nicht für unseren eigenen Profit, sondern um die Weltordnung, wie sie ist, zu erhalten, um so die Lebensmöglichkeiten für alle Lebewesen zu gewährleisten und nicht, weil wir individuell, damit wir unsere Wünsche erfüllen. Das ist nicht der eigentliche Sinn der Opfer. Also das reagiert schon auf diese Kritik am Opfer, die von Seiten, bestimmter philosophischer Lehrsysteme wie Sankhya und Buddhismus zum Beispiel oder auch Jainismus formuliert wird. Ja? Und zentrale Texte für diese Auseinandersetzung ist die Bhagavad Gita, ist das Yoga Sutra, sind die auch die buddhistischen Sutra-Texte. Ja? Die Lehrreden des Buddha bieten einen Einblick in genau diese Diskurse. Also da gibt es oft im buddhistischen Kanon der Suttas, also der Lehrreden, wird oft eine Situation gemacht, der Buddha trifft auf zwei brahmanische Priester und dann gibt es eine Diskussion. Also das ist ganz wichtig und eben auch, außer der Bhagavad Gita, im Buch 12 des Mahabharata sind zahlreiche Lehrreden auch enthalten, die eben auch diese Frage Askese ja oder nein, woran dran soll man sich orientieren in der Welt, beschreiben und versuchen in vielfältiger Weise zu beantworten. Ein meines Erachtens auch sehr wichtiger Text, um diese Position, gerade auch die Veda-kritische Position zu verstehen, ist die Sankhya-Karika, also die kodifizierte Formulierung der Sankhya-Philosophie aus dem 4. Jahrhundert nach Christus von Ishvara Krishna. Allerdings muss man das mit Kommentar lesen, wenn man sozusagen nur diese Merkverse liest. Das ist ja, die indischen philosophischen Texte sind ja immer sehr knapp in diese Sutras oder Karikas gefasst, die im Grunde diese Lehre kondensiert formulieren, um sie dann in einer Lehrsituation sich erklären zu lassen oder in einem Kommentar erläutern zu lassen.
Okay, das wären Texte. Kann man nicht so leicht beantworten, aber ich stelle das jetzt trotzdem mal. Was würden Sie sagen? Was soll jemand, der sich mit Philosophie beschäftigt, Was muss eine Person wissen zur indischen Antike oder vielleicht anders, was muss die Frage sein, vielleicht mit der man sich dem allen nähert? Worauf sollte man achten? Irgendwie hätte ich gerne noch am Ende so einen Tipp für komplette Neulinge, die jetzt sagen, die vielleicht auch nur diese Folge gehört haben und sagen, ich möchte jetzt irgendwie verstehen, was die indische Antike philosophisch umgebracht hat, was würden sie umgetrieben hat, was würden sie sagen? Wie sollte man seine Sinne schärfen vielleicht?
Also, Sie meinen jetzt, was für Texte man heranziehen sollte oder
Oder was die grundsätzliche Frage ist vielleicht, die über dem allen steht, oder das Thema. Es ist schon der Gang vom Ritual hin zu dann einer
zum
stärkeren Struktur
Wissen,
der
zum
Gesellschaft zum
Wissen.
Wissen.
Ja, also sozusagen, dass das individuelle und soziale Wohlergehen nicht sozusagen durch Befolgung von normativen Handlungsvorschriften. Ja, also sozusagen, man erfüllt seine Pflichten für die Familie, für die Gesellschaft und so weiter, nicht darin die Glückseligkeit zu finden ist, auch nicht in der immer weiter erfolgreich verlaufenden Wunscherfüllung von allen möglichen Dingen, die man sich wünscht und vorstellt. Sondern eben darin, sozusagen nach dem zu suchen, was wirklich befreiend, was wirklich glückselig macht, was wirklich eine Substanz hat. Und das kann eben nicht in Dingen liegen, die durch Handlungen produziert werden. Also nicht in Besitztümern, nicht in Zielen und Projekten, die man verfolgt, nicht in Objekten, die man in die Welt setzt oder die man sich aneignet. Und die Grundproblematik ist, war, was ist denn an dieser Aneignungsverhältnis zur Welt, also dieser sozusagen Handlungsorientierung in der Welt, so problematisch? Und da muss man schon sagen, dass die indische Philosophie, und das zieht sich durch viele Texte durch, ob das Buddhismus ist, ob das Yoga ist, ob das die Sankhya-Philosophie ist das Problem des Leidens oder der Jainismus, ja. Also was immer wieder durchkommt in den Texten, ist das Problem der Gewalt, der strukturellen Gewaltsamkeit des Lebens, dass immer irgendetwas dabei sterben muss, draufgehen muss, konsumiert wird, damit ein anderes Lebewesen weiterleben kann. Und die dadurch produzierte, durch diese Gewalthaftigkeit, Gewaltsamkeit produzierte strukturelle Leiterfahrung ist etwas, was die indische Tradition anscheinend sehr, sehr beschäftigt hat. Deshalb zieht sich auch diese Frage der Leidvermeidung, was ist Leiden, wie kann man sozusagen die Konsequenzen des Handelns, die immer irgendwie gewaltsam sind und Leid produzieren, von sich abhalten, wie kann man sich sozusagen davon befreien? Das ist eigentlich sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, an dem sich die indische Gedankenwelt entfaltet hat. An dieser Problematik, ja. Wie handeln, ohne dass man Wirkungen produziert, die eigentlich nicht den eigenen Interessen entspricht? Und worauf soll sich eigentlich Denken und Handeln richtig richten, um sozusagen möglichst ein möglichst gutes, leidfreies und das heißt eben auch für andere Lebewesen möglichst wenig Leid verursachendes Leben zu leben.
Eine Frage hätte ich noch, die auch gigantisch ist, aber vielleicht ist eine kurze Antwort darauf trotzdem möglich. Sie haben ja auch einen Gender-Schwerpunkt in Ihrer Forschung. Nicht, und bei diesen alten Texten ist es ja so, dass die Autoren oder Autorinnenschaft nicht ganz klar ist. Also dann wird gesagt, das könnte so oder so abgelaufen sein. Wie ist es denn in der indischen Antike, wenn wir uns gerade auf diese, sagen wir, philosophischen, religiösen Themen konzentrieren, mit der Rolle von Frauen. Ist da bei den Veden gab es auch weibliche Priesterinnen, oder die dieses Wissen weitergegeben haben? Oder ist das quasi alles, kann man sagen, männlich eigentlich dominiert
Also
gewesen?
es gab es sicherlich vereinzelt, auch in den Upanishaden sind vereinzelt Frauen erwähnt, die sozusagen in diese Gelehrtendebatten auch eingreifen und da auftreten. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Gargi, die einen vedischen Gelehrten herausfordert. Also es gibt diese Frauenfiguren immer wieder. Und natürlich in der vedischen Tradition muss man sagen, geht ohne eine Frau gar nichts. Das heißt, ein vedischer Haushälter kann seine Rituale und das heißt im Grunde seine Wünsche und Ziele in der Welt nur verwirklichen an der Seite einer Frau. Das heißt aber natürlich nicht, dass Frauen gleichgestellt sind oder sozusagen in die Wissenstraditionen eingeschlossen sind. In der vedischen Tradition ist es so, dass Frauen und sozusagen die Angehörigen der untersten Kasten, die Shudras, die sozusagen die ganzen Dienstleistungen machen, die sozusagen tatsächlich die handwerkliche Arbeit machen und all das, sind vom Studium des Veda ausgeschlossen. Und deshalb war ja auch der Buddhismus und andere neue Lehren so attraktiv, auch die Bhagavad Gita, weil sie sagt, das gilt auch für Frauen. Also auch Frauen und Mitglieder der unteren Schichten dürfen und sollen von diesem Wissen, von dieser Praxis profitieren. Sie sind ausdrücklich auch die Adressaten dieser neuen Lehren. Und Orthodoxie meint, im Brahmanismus, aber auch im Hinduismus bis heute immer dieses patriarchale Struktur, also sozusagen der Haushälter in Begleitung seiner Ehefrau, die aber sozusagen immer das Leben des Mannes mitleben soll und kein Recht hat auf eine eigenständige Existenz, plus der Ausschluss aus der Priesterschaft. Ja, also es ist ähnlich wie im Katholizismus, nur mit anderen Begründungen. Gilt bis heute. Deshalb gibt es zum Beispiel im modernen Indien eine ganze Bewegung, die sich für die Priesterschaft von Frauen, also wo sozusagen Frauen als vedische Ritualpriesterinnen jetzt auch ausgebildet werden. Das ist jetzt sozusagen die neueste Reformbewegung in Indien. Und das kann man sagen, dass die Frauen vorkommen, auch Frauen sozusagen durchaus als intellektuelle Figuren. Im Mahabharata gibt es zum Beispiel die Draupadi, die eben ganz wichtige Streitgespräche führt, vor allen Dingen mit ihrem Ehemann, die manchmal auch die Ehemänner rettet. Da gibt es verschiedene Episoden und die eben auch wichtige Punkte macht zum Thema Freiheit, zum Thema, was heißt Handeln, zum Thema Gerechtigkeit und so weiter. Das heißt, Frauen werden anerkannt. Da wird nicht gesagt, sie können irgendwie nicht denken oder so. Aber sie haben keine eigenständigen Zugang oder einen anerkannten Zugang zur vedischen Gelehrtentradition oder zu einer intellektuellen Karriere. Ein Bereich, der für Frauen freigegeben wurde, wo ge gesagt wird, ausdrücklich, ist zum Beispiel der ganze Bereich von Literatur und Dichtung. Ja. Aber es ist sozusagen, wir haben keine philosophischen Autorin, also wir haben keine Philosophinnen in der indischen Tradition, die als Autorin eines philosophischen Lehrwerkes in der klassischen Zeit oder der Antike überliefert sind. Also ganz ähnlich wie in der europäischen Tradition.
Alles klar. Oder vielleicht nicht alles klar, sondern alle Fragen immer noch offen. Ich merke, dass trotz auch der vielen Folgen und der Lektüre es immer noch ein wahnsinnig komplexes Gebiet ist. Aber das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier in dem Podcast über indische Philosophie gesprochen haben. Da passiert ja auch noch weiter sehr, sehr viel. Aber jetzt erstmal für diese Zeit vor dem Jahr Null waren das jetzt erstmal die Folgen. Und Frau Malina, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben und nochmal auf diese ja, simplen Fragen so komplexe und vielschichtige Antworten gegeben haben.
Ja, vielen Dank, dass wir nochmal sprechen konnten. Das fand ich jetzt sehr schön und ja, bin gespannt, wie es dann mit Indien und überhaupt in der Podcast-Folge weitergeht.
Vielen, vielen Dank und ja, wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.